Jesus Christus ist aller Herr. Wie gut dürfen wir auf dieser Basis aufbauen, in dem Wissen hier versammelt sein. Er hat alles in seiner Hand, er hat alles im Griff. Wie gut dürfen wir das heute Morgen wieder hören, wieder für uns nehmen. In meiner Situation, wo du bist, er hat es im Griff. Wir sind in dieser Predigtserie «Wunden werden Wunder». Wenn wir zurückschauen auf die Themen, die wir schon hatten, wir haben gestartet mit dem Thema «Du erntest, was du sagst». Wir sind weitergefahren mit «Wie entsteht Hass?». Dann haben wir geschaut, dass Rache eben keine Lösung ist. Letzten Sonntag, wo ist Gott, wenn Menschen mir Unrecht antun? Und heute kommen wir zu dem Thema «Wie begegnen wir Menschen, die uns verletzt haben?». Ein herausforderndes Thema. Wir wissen, der Josef ist in einer Familie aufgewachsen, wo eigentlich Rache so die normale Reaktion war auf Verletzungen oder auf Sachen, die einem begegnet sind. Ganz viele Begebenheiten in den vergangenen Wochen, wo Menschen mit Rache reagiert haben sich gerecht. Das ist ein Weg, aber eben nicht der göttliche Weg. Und darum wollen wir eintauchen in die Geschichte von Josef noch ein bisschen mehr und schauen, wie er das denn gemacht hat. Der Josef war etwa 30, als er zwei Träume vom Pharao gedeutet hat. Er hat dem Pharao vorausgesagt, oder seine Träume gedeutet, hat ihm gesagt, Pharao, es kommen jetzt denn 7 wunderbare, gute Jahre, wo die Ernte riesig wird sein. Eine riesige Ernte, erfolgreiche Jahre. Und nach diesen 7 Jahren kommen aber 7 arme Jahre. 7 Jahre, wo Hungersnot wird herrschen, wo es zu wenig zu essen hat oder die Ernte eben ausfällt. Das hat er dem Pharao aufgrund von seinen Träumen vorausgesagt. Und auf das aber hat der Pharao eine Entscheidung getroffen. Er hat den Josef eingesetzt als seine rechte Hand, als zweiter Mann und hat dem Volk gesagt, ihr befolgt das, was der Josef sagt. Man muss das sich überlegen, oder? So ein 30-jähriger Mann, total unerfahren mit so logistischen Projekten. Irgendwie, der Pharao hat den Josef ja nicht wirklich kennt, das war nicht schon jahrelang mit dem unterwegs gewesen. Und jetzt sagt der Pharao, Josef, du bist der verantwortlich ist, dass wir in den 7 Jahren genug Esswaren sammeln, damit wir in der Hungersnot nachher können, das Volk ernähren. Eine mutige Entscheidung von dem Pharao. Und ich glaube, der Pharao hat die Entscheidung nur treffen, weil er irgendwo gespürt hat, da muss Gott mit dem Josef sein. Der Josef ist etwas Spezielles. Weil sonst setzt sich nicht ein unerfahrener Mann ein, um für ein ganzes Volk Lebensmittel zu sammeln und dann dafür zu sorgen, dass während der Hungersnot nicht eine Meute reinsteht, sondern alle genug zu essen haben. Einfach so als Vergleich. In der Schweiz hat der Staat für rund 3 bis 4 Monate Lebensmittelvorräte für die Schweiz. Und jetzt hier geht es um 7 Jahre. Also ein Riesenprojekt, eine Riesenverantwortung, die der Josef da hat. Wenn das Projekt in die Hose geht, dann stirbt ein ganzes Volk an Hunger. Also der Pharao muss irgendetwas gespürt haben in dem Josef. Muss gemerkt haben, da ist Gott mit ihm. Und das ist ja in der Tat auch so gewesen. Ich glaube, sonst hätte Josef sich das Projekt auch nicht zutraut. Auf jeden Fall, die Hungersnot war ja nicht nur in Ägypten gewesen, sondern ist weitergegangen, rund 300 Kilometer über das Aussen bis ans Mittelmeer her und so eben auch auf Kanaan, dort, wo der Jakob, der Vater von Josef, mit seinen Söhnen gelebt hat. Und auf irgendeine Art, das wissen wir nicht, wie das gegangen ist, hat der Jakob gehört, dass man in Ägypten Getreide kaufen kann. Was macht er? Entscheidet sich, seine Söhne auf das Ägypten zu senden, um dort Getreide einzukaufen. Allerdings schickt er nicht alle Söhne, sondern der Jüngste, der Benjamin, behaltet er bei sich. Der Benjamin ist der einzige Vollbruder von Josef, der einzige Sohn von der Rahel, der Lieblingsfrau von Jakob. Und der behält er bei sich, obwohl der eigentlich schon erwachsen war. Und man merkt da schon, irgendwo ist die Bevorzugung von dem Benjamin immer noch das Thema in dieser Familie. Also so schickt er nur die 10 anderen los, um dort
Getreide kaufen. Und jetzt lesen wir in Genesis, also im ersten Buch Mose, Kapitel 42, Vers 6 bis 10 folgendes. Als Stellvertreter des Pharaos war Josef dafür verantwortlich, die Abgaben des Getreides an die herbeiströmenden Menschen zu überwachen. Als seine Brüder vor ihn traten, verbeugten sie sich tief. Josef erkannte sie sofort, ließ sich aber nichts anmerken. Woher kommt ihr? Fuhr er sie an. Aus Kanaan, um Getreide zu kaufen, gaben sie ahnungslos zur Antwort. Josef erinnerte sich an seine Träume von damals. Ihr seid Spione, beschuldigte er sie. Ihr seid nur gekommen, um zu erkunden, wo unser Land schwach ist. Nein, nein, Herr, wir sind deine ergebenen Diener, riefen sie. Wir möchten nur Getreide kaufen. Wir sind Brüder und ehrliche Leute. Wir sind keine Spione. Eigentlich logisch, dass die 10 Brüder den Josef nicht erkennen. Der Josef steht da, super rasiert, als ägyptischer Aristokrat, mit Wächtern über sich. Sie haben den Josef schon 20 Jahre ungefähr nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, wo sie ihn verkauft haben, an den Ägypter. Und haben den nicht erkannt. Eigentlich klar. Und sie haben ja auch nicht erwartet, dass er noch lebt. Und auf der anderen Seite, der Josef sieht die Brüder auf ihn zukommen und jetzt ist er immer wechselbar von seinen Gefühlen. Geht auf Fuß, das ist ab und auf und wie, ah, was mache ich? Und oh, wahrscheinlich überfordert gewesen mit dieser Situation. Die Brüder wieder zu sehen, auf der einen Seite grosse Freude, er kennt die, seine Brüder leben noch und auf der anderen Seite kommt ja die Geschichte wieder zum Vorschein, wo die vor ihm stehen. Und jetzt verbeugen sie sich vor ihm, wo wir gelesen. Der Traum ist in ihren Sinn gekommen, ja klar. Irgendwo die Garben, die er gesehen hat, im Traum, die sich vor ihm verneigen, kommen ihm in den Sinn. Aber irgendetwas ist noch nicht richtig. Es sind erst 10 und er hat 11 gesehen, die sich vor ihm verbeugen. Und das ist dann aber später noch gekommen. Und es fehlt ausgerechnet der Benjamin, ausgerechnet der Brüder, der sein einziger Vollbruder ist, der fehlt. Was macht der Josef jetzt? Wie soll er mit diesen Männern umgehen, die ihn als Sklave verkauft haben? Was soll er mit denen machen? Dazumal war er dem völlig unterlegen. Er ist einfach von diesen Brüdern verkauft, hat sich nicht wehren können. Jetzt ist er in einer Position, wo er bestimmt, was mit diesen 10 passiert. Er hat Macht, mit denen zu machen, was er möchte, was er für richtig findet. Und jetzt kommt er relativ mit scharfen Worten, tut er sie als Spione betiteln. Ihr seid Spione, ihr seid Kundschafter. Und fordert sie so ein bisschen raus. Du stellst sie auf Probe. Und wenn wir uns das so vorstellen, da kommst du ins Land, willst Getreide kaufen, nichts ahnend, ist das schon noch ziemlich erschreckend, wenn du plötzlich als Spion betitelt wirst. Sie sind in einem fremden Land, kennen die Sprache nicht. Wir wissen nicht, was jetzt passiert. Eine schwierige Situation für die Brüder, die da kommen. Völlig wehrlos sind sie da. Was passiert jetzt? Wie endet das? Eine herausfordernde Situation. Was machen sie echt? Und sie sagen dem Josef, wir sind ehrliche, aufrechte Menschen, und sicher keine Spione. Ja, keine Spione, das könnte ich jetzt auch bejahen. Aber ehrlich, haben sie nicht den Vater gerade jetzt die letzten ungefähr 20 Jahre angelogen? Ihm gesagt, dein Sohn ist von einem Tier gefressen worden? Ehrlich? Sind sie ehrlich? Nicht wirklich, oder? Und was macht der Josef? Reagiert er mit Rache? Rächt er sich an diesen Leuten, an diesen Brüdern? Jetzt hat er die Möglichkeit. Ich glaube, Josef war in einer sehr herausfordernden Situation. Wie reagiert er jetzt? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Einerseits kann er reagieren mit Rache. Jetzt gebe ich es denen zurück, die haben es verdient. Zahle ich denen. Er könnte auch sagen, komm, ich nehme seinen Arm, umarm sie, wisch alles unter den Teppich, vergiss es einfach, es ist Gras drüber gewachsen, komm, schon gut. Aber der Josef nimmt den schwierigsten Weg. Den schwierigsten Weg. Wir kommen auf das zu reden. Ich glaube, der Josef hat einen Plan gehabt, was er mit denen möchte machen. Und er prüft die Brüder. Selber lesen wir vom Josef, er ist auch geprüft worden. Im Psalm 105 heisst, dass er geprüft worden ist von Gott. Und jetzt erhöht er den Druck noch eins, der Josef, und er sagt, nein, sondern ihr seid gekommen, um zu sehen, wo das Land offen ist. Also, nochmal sagt er ihnen, ihr seid da als Spion, als Kundschafter. Und der Vorwurf zwingt jetzt die Brüder, noch ein bisschen mehr von sich zu sagen. Und sie sagen, 12 Brüder sind wir, deine Knechte, Söhne eines Mannes im Land Kanaan. Und siehe, der Jüngste ist heute bei unserem Vater und der eine ist nicht mehr. Der Josef weiß jetzt, sofern die Brüder das Wort sagen, dass sein jüngster Bruder, der Benjamin, und auch der Vater noch am Leben ist. Und die Hoffnung ihm steigt auf, die auch noch dürfen zu sehen. Er wünscht sich, die zu sehen. Und auf der anderen Seite weiß er auch, dass die Brüder glauben, dass er tot ist. Er ist ja nicht mehr. Ja, die Brüder sind ja kaum auf Ägypten gekommen, in der Hoffnung, jetzt ihre Brüder dort anzutreffen, oder? Und dann fährt der Josef weiter, erhöht den Druck noch eins. Wir lesen dann in den Versen 14 bis 17. Das ist es, was ich zu euch gesagt habe. Kundschafter seid ihr. Daran sollt ihr geprüft werden. Beim Leben des Pharaos. Wenn ihr von hier weggeht, es sei denn, dass euer jüngster Bruder hierher komme. Sendet einen von euch hin, dass er euren Bruder hole. Ihr aber bleibt gefangen und eure Worte sollen geprüft werden. Ob Wahrheit bei euch ist und wenn nicht, beim Leben des Pharaos. So seid ihr Kundschafter. Und dann nahmen sie 3 Tage zusammen in Gewahrsam. 2-mal braucht hier der Josef den Ausdruck beim Leben des Pharaos. So macht er Druck. Er setzt sich unter Druck und sagt, hey, wehe Jungs, wenn ihr nicht die Wahrheit erzählt, dann werdet ihr erleben beim Leben vom Pharao. Ja, eine schwierige Situation. Die Frage stellt sich allerdings, jetzt hat er ihnen ja gesagt, indem ihr mit dem jüngsten Bruder zurückkommt, beweiset ihr, dass ihr die Worte sagt, dass ihr keine Kundschafter sind. Das scheint ich auch ein bisschen fraglich. Warum soll das jetzt beweisen, dass sie keine Kundschafter sind, nur weil sie den Brüder herbringen? Wow, das lesen wir nicht. Der Josef hat einen Plan gehabt. Die Söhne haben es noch nicht wirklich verstanden. Auf jeden Fall sind es die Männer da, wo der Josef herzlos, ohne irgendwelche Mitleid in die Zisterne geworfen haben, verkauft haben, sind jetzt ebenfalls selber im Gefängnis. Sitzen im Gefängnis und das bringt das eine oder andere an die Oberfläche. Ihr Vater denkt, der Josef ist tot. Wenn sie jetzt den Benjamin herbringen, nur einer zurückgeht, dann hat Jakob Angst, alle 12 Söhne zu verlieren. Das wird kaum gut kommen. Und wenn der zurückgeht, nicht mehr zurückkommt, was ist denn mit den anderen 9, die jetzt im Gefängnis sind? Der Gedanke wahrscheinlich ein Albtraum. Ja, der Josef selber prüft die Männer. Er setzt sie unter Druck, um herauszufinden, wo ist die Wahrheit. Sagen sie die Wahrheit oder lügen sie immer noch, so wie vorher. Er lässt sie 3 Tage in dem Gefängnis sitzen. Eigentlich eine kurze Zeit im Vergleich zu dem, wo der Josef im Gefängnis war, wegen dem Hass von seiner Brüder. Er war schon mehrere Jahre dort. Und dann fährt der Josef weiter. Oder anders gesagt, die Brüder reden dann untereinander, reden, ohne zu wissen, dass der Josef etwas versteht. Und sie sagen zueinander, jetzt müssen wir für das Unrecht büßen, das wir unserem Bruder angetan haben. Wir haben die Angst in seinen Augen gesehen, als er uns um Gnade anflehte. Aber wir haben uns nicht erweichen lassen. Darum müssen wir jetzt die gleichen Ängste aufstehen wie er. Habe ich euch damals nicht gleich davor gewarnt, dem Jungen etwas anzutun? Fragte Ruben die anderen. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Jetzt werden wir für seinen Tod bestraft. Also der Druck hat plötzlich die Schuld wieder an die Oberfläche gebracht. Plötzlich ist ihnen bewusst worden, was sie mit dem Josef gemacht haben. Die Angst, die sie im Josef seine Augen gesehen haben, ist ihnen wieder vor Augen geführt worden. Sie haben selber gemerkt, oh, das ist etwas nicht gut. Jetzt müssen wir büßen für das, was wir hier gemacht haben. Sie haben gemerkt, sie sind schuldig. Es war falsch. Und der Josef auf seiner Seite hat herausgefunden, sie sind alle gleich schuldig. Der Ruben hat mich ja eigentlich wollen retten. Aber am Josef war das zu viel. Es heisst dann im Vers 24, voller Emotionen wandte er sich von ihnen ab und weinte. Da merkt man, der Josef hat keinen Gedanken gehabt, sich zu rächen an seinen Brüdern, ihnen will eins auswischen, sondern er hat gerannt. Es ist im Nachgang, es hat ihn bewegt. Er hat gemerkt, dass diesen Brüdern kommt jetzt die Schuld wieder auf, und es tut ihnen leid. Wir lesen noch mehrmals von dem, dass der Josef musste rennen wegen dem. Sein Herz hat blutet, es hat ihm weh gemacht. Er hat wollte Versöhnung und Vergebung herbeiführen. Jetzt hätte er eigentlich sagen, also gut, es ist geschehen, es ist gut so, ich habe es gehört, aber das hat Josef nicht gemacht. Es war noch nicht irgendwie Zeit gewesen. Und so hat er den Simeon bei sich behalten und die anderen heimgeschickt. Heimgeschickt mit dem Auftrag, kommt wieder mit dem Benjamin, mit dem jüngsten Bruder. Er hat ja gewusst, die Hungersnot geht noch lang. Also werden die schon irgendwie zurückkommen. Das Getreide wird er nicht ewig haben. Und so war es dann auch. Sie sind heimgegangen, die anderen 9. Und irgendwann ist das Getreide ausgegangen und dann ist die Diskussion losgegangen. Wir haben mit dem Vater diskutiert. Hey, wir müssen wieder gehen, aber wir müssen den Benjamin mitnehmen. Und der Jakob hat einfach den Benjamin nicht mitgehen lassen. Er hat Angst gehabt. Er hat irgendwo vielleicht auch etwas gedacht. Ist das die Geschichte mit dem Josef wirklich richtig? Vielleicht hat er etwas gespürt. Auf jeden Fall, der Benjamin hat er nicht gehen lassen. Und dann ergreift der Judas Wort. Und er sagt, er bürge für der Benjamin. Er sagt zum Vater, ich bürge persönlich für ihn und du kannst ihn von mir zurückfordern. Wenn ich ihn dir nicht unversehrt zurückbringe, soll diese Schuld mein ganzes Leben lang auf mir lasten. Also der Juda, der vorher, dem ist völlig egal gewesen, was es der Vater mit dem Tod von Josef, mit dem umgeht, hat irgendwo Herzensveränderung erlebt. Jetzt ist ihm nicht mehr gleich, was der Vater denkt, wie es dem Vater geht, wenn er den Schmerz spürt, die Angst hat, den Benjamin zu verlieren. Und so kommt er zum Entschluss, der Jakob, er muss den Benjamin mitlagen. Es bleibt ihm eigentlich gar keine andere Hoffnung. Und der Josef möchte das herausfinden. Er möchte herausfinden, kommen die mit dem Benjamin wieder zurück. Und so machen sich die 10 auf den Weg, inklusive an Benjamin, zurück auf das Ägypten. Die 11, Entschuldigung, der Benjamin, nein, 10, der Simon ist schon notiert. Auf jeden Fall kommen sie zurück auf Ägypten, wieder vor der Josef. Und jetzt verbeugen sie sich zu 11. So wie er das im Traum gesehen hat. Jetzt ist der Traum tatsächlich in Erfüllung gegangen. Sie haben sich vor ihm verbeugt. Und der Benjamin steht vor dem Josef. Sein Bruder steht da. Was muss das für eine Situation gewesen sein? Er erkennt ihn. Am allerliebsten würde er wahrscheinlich hergehen, ihn umarmen. Und sagen, oh, schön, darf ich dich sehen. Was hast du alles vergessen, was war? Aber irgendwie scheint die Zeit noch nicht gekommen zu sein. Der Josef weiss, er muss die Brüder noch prüfen. Er muss noch etwas rausbringen aus ihnen. Er muss sehen, sind sie tatsächlich dieser Schuld bewusst? Sind sie bereit, Buße zu tun? Und er unterzieht sie an einer letzten Prüfung. Es kommt noch eine Prüfung auf die zu, auf die Brüder. Er sagt den Diener von ihm, jetzt dünnt ihr einen Kelch, einen Silberkelch, beim Benjamin oben in den Getreidesack. drei verstecken, ohne dass jemand merkt. Und dann hat er die Brüder heimgeschickt mit dem Getreide und eben dem Silberbecher. Sie sind losgezogen, fröhlich heim, endlich haben wir es geschafft. Und dann schickte Josef aber seine Diener hinein, um die Brüder zur Rede zu stellen. Und sie, völlig von ihrer Unschuld überzogen, kommen her und sagen, ja, wir sind unschuldig. Und dann machen sie eine dumme Entscheidung. Sie sagen nämlich, bei dem, wo du den Kelch findest, der soll sterben. Und alle anderen sind deine Sklaven. Unüberlegt, unbedacht treffen sie die Entscheidung. Und jetzt kommen die Diener, fangen beim Ältesten an, machen die Säcke auf, einer nach dem anderen, alle leer, erleichtert, erleichtert, bis zum Letzten, beim Benjamin. Beim Benjamin findet sie den Silberkelch. Was muss das für ein Schock sein? Vor allem hat der Benjamin ja gewusst, er hat nichts falsch gemacht. Wow. Was jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt stehen sie vor einer grossen, bedeutenden Entscheidung. Lassen sie den Benjamin zurück, so wie sie das mit dem Josef gemacht haben? Jetzt wäre die Gelegenheit, endlich den anderen Brüdern zu entsorgen und so dafür zu schauen, dass die immer stetige Bevorzugung von dem Vater endlich ein Ende hat. Das wäre jetzt die Chance. Geben sie ihre Brüder auf? Oder ist etwas gegangen in ihrem Leben? Und sie entscheiden sich anders? Sind sie bereit, den Weg von der Buße zu gehen? Und beim Benjamin zu bleiben, komme, was wolle? Ich glaube, das war eine grosse Herausforderung. Der Robert Sachs, einer, der so Kommentar schreibt treffend, Josef hat sich nun entschieden, seine Brüder einer letzten Prüfung zu unterziehen. Er wird sie in eine Situation bringen, wo sie sehr versucht sein werden, Benjamin genauso zu behandeln, wie sie ihn behandelt hatten. Das Wesentliche an Josefs Prüfung ist, dass die Buße erst dann vollständig abgeschlossen ist, wenn man weiß, dass man, falls man sich in derselben Situation wiederfindet, nicht genauso handelt, wie man es zuvor getan hat. Genau das hätte Josef herausfinden. Ist in den Brüdern etwas gegangen? Sind sie reuig, wie sie mit ihm umgegangen sind? Oder handelt sie mit dem Benjamin nochmal genau gleich? Und jetzt treffen die Brüder eine wunderbare, grossartige Entscheidung. Nicht gleich wie Josef. Sie lassen den Benjamin nicht einfach sein, sondern alle gehen zurück auf Ägypten zum Josef. Und jetzt sind sie in der Situation, sie kommen her, wissen, eigentlich sind wir schuldig. Wir haben denen Diener gesagt, du kannst den umbringen, wo du den Kelch findest. Und wir sind deine Sklaven. Und sie kommen her und sagen, Herr, was sollen wir sagen? Womit können wir uns rechtfertigen? Gott hat ans Licht gebracht, dass wir Schuld auf uns geladen haben. Also die Brüder haben gecheckt, wir haben Schuld auf uns geladen. Und es ist nicht um Josef seine Schuld, wo jetzt das herbeiführt, sondern Gott bringt die Schuld ans Licht, bringt die Schuld an die Oberfläche, deckt sie auf, damit Buße geschehen kann. Was denkt euch der Benjamin? Hat er gewusst, ich bin unschuldig? Ist er davon ausgegangen, dass jetzt die Ägypter irgendwie etwas inszenieren, um ihnen das Leid zu tun? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ergreift wieder der Judas das Wort. Der Judas ergreift das Wort, eine berührende Rede, die er hier hat. Man sagt, dass es die berührendste Rede ist, die der ganzen Antike ist. Es die längste Rede übrigens im ersten Buch Mose. Und die Schlüsselaussage, die der Judas macht, heisst so: Lass mich anstelle dieses jungen Mannes dein Sklave werden. Ihn aber lass mit seinen Brüdern nach Hause zurückkehren. Wenn der Junge nicht bei mir ist, kann ich meinem Vater nicht gegenübertreten, denn ich könnte seinen Schmerz nicht mit ansehen. Was für eine Reaktion von dem Juda. Es ist ihm nicht gleich, wie der Vater reagiert. Beim Josef ist es ihm noch völlig wurscht gewesen. weil der Vater, der liebt und leidet, ist mir egal gewesen, jetzt hier ganz, ganz anders. Und mit dem, was der Judah hier sagt, merkt der Josef, jetzt ist die Prüfung bestanden und er gibt sich zu erkennen. Er gibt sich zu erkennen als der Brüder von ihnen. Was muss das für ein Schock sein für die? Stell dir das mal vor. Sie wissen genau, dass der Josef an höchster Stelle ist. Sie wissen genau, was sie ihm angetan haben. Und jetzt sagt er, ich bin euer Bruder. Krass. Er umarmt den Benjamin, küsst ihn und umarmt die anderen Brüder. Und dann nimmt er ihnen die Angst. Er nimmt ihnen die Angst, dass er sie wird verurteilen, dass er sie wird leiden lassen. Er sagt ihnen, ihr müsst keine Angst haben. Er sagt sogar, dass Gott das vorbereitet hat. Er sagt ihnen, Gott hat das zugelassen. Gott hat das vorbereitet, damit ihr nicht mehr sterben dieser Hungersnot. Also im Leben von Josef ist in dieser Zeit etwas gegangen. Ich habe das letzte Predigt schon gesagt, der Josef hat seine Geschichte aufgearbeitet. Wenn er das nicht hätte, hätte er unmöglich an dieser Stelle so reagieren können. Als Mensch, natürlich, aus einer Verletzung reagieren wir anders. Der Josef war in der Lage, den Brüdern zu begegnen, auf eine gute Art und Weise. Er hat sie zu Buss geführt, ohne Rachegedanken. Und das hat er nur können, weil er seine Verletzungen, die er definitiv erlebt hat, aufgearbeitet hat. Und so mein Appell heute Morgen an uns. Lasst uns dort, wo wir verletzt worden sind, lasst uns das aufarbeiten. Solange wir das mit uns tragen, können wir nicht gut reagieren. Können wir nicht richtig reagieren. Es ist dran, Sachen aufzuarbeiten, anzusprechen, vielleicht mit einem Seelsorger zu besprechen, damit die Geschichte aufgearbeitet ist und wir uns nicht rächen müssen. Lasst uns das Neue Testament einschauen. Wie sieht denn das aus? Was hat Jesus zu dem Thema gesagt, wie wir Menschen begegnen sollen, die uns verletzt haben? Oder wie sollen wir mit Sünde umgehen, die wir erkennen im Anderen? Jesus wünscht sich eine Gemeinde, wünscht sich eine Familie, die authentisch ist. Nicht eine Gemeinschaft, wo einfach nur der Sonnenschein, alles, was strahlt, am Vordergrund kommt und die Schattenseiten verdeckt werden. Er wünscht sich, dass man auch Schwächen anspricht, dass man über Sünde redet. Ein heikles Thema, ein sensibles Thema, aber es muss gelernt werden. Wir können das nicht einfach so. Du hast es bereits gesagt, unsere eigene Geschichte muss aufgearbeitet sein, um die Prüfung zu bestehen. Jesus hat uns nämlich nie befohlen oder geboten, freundlich zu sein miteinander. Wir haben nie in der Bibel gesagt, wir sollen freundlich sein miteinander. Jesus hat gesagt, wir sollen einander lieben. Freundlich sein, würde er mehr sagen, sind alle nett miteinander. Es gibt nichts Schlimmes, alles ist gut. Man wischt Sachen unter den Teppich oder vergisst, tut es beiseite oder wie auch immer. Das eben nicht. Liebe deckt auch Sachen auf, die ungut sind, die schwierig sind, wo wir Sachen erkennen, die nicht gut sind. Fehler im anderen ansprechen, das braucht Mut. Es braucht Überwindung, aber es ist der Weg, den Jesus auffordert. Einander zu lieben bedeutet eben auch, Sachen anzusprechen. Und wir alle brauchen so Menschen um uns herum, die uns Fehler aufdecken, die Sünde ansprechen. Auch dann, wenn es unangenehm und schmerzhaft ist. Aber wie gehen wir das an? Wie gehen wir das an? Nicht so wie die Pharisäer. Die Pharisäer hatten ja eine Gabe, so mit Adleraugen zu schauen, wo tut welches Gesetz brechen und dann zack, schiessen. Das ist nicht die Art und Weise, wie es der Josef gemacht hat und ist auch nicht die Art und Weise, wie es Jesus von uns erwartet. Wir sollen nicht überall suchen und dann schiessen, oder? Sich selber ein bisschen aufstellen und den anderen abschiessen. Um das geht es definitiv nicht. Wir sollten viel eher reagieren wie ein Herzchirurg. Sünde entsteht ja aus dem Herz. Und wenn ein Chirurg an das Herz hergeht, dann macht er das hochkonzentriert, sehr vorsichtig und mit einer gewissen Ehrfurcht. Und genau so sollen wir auch über Sünde reden. Jesus sagt in Matthäus 18, wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Wenn sie auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Um das geht es. Es geht darum, Menschen zurückzugewinnen. Unser Auftrag ist nicht zu verurteilen, nicht auf andere zu schiessen, sondern andere zurückzugewinnen, indem wir Fehler, indem wir Schuld aufdecken. Es geht also gar nicht über das raus, was Josef gemacht hat. Der Josef ist ja verletzt worden von seinen Brüdern und hat die jetzt dorthin geführt. Und hier steht nichts, nur dass du dann sollst das machen, wenn selber du verletzt worden bist von dieser Person. Und dort, wo wir Schuld erkennen, sollen wir sie ansprechen. Unter vier Augen. Vor dieser Stelle ist übrigens gerade das Gleiche mit den verlorenen Schafen. Wir sollen also am Brüder nachgehen, dem Verlorenen nachgehen. Nicht den anderen schicken, nicht mit dem anderen über das reden, was jetzt das Schaf falsch gemacht hat, sondern direkt auf den zugehen und es ansprechen. Der Jakobus schreibt im Kapitel 5, Vers 19 folgende, ganz ähnlich. Meine Geschwister, wenn jemand einen unter euch, der sich von der Wahrheit abwendet und auf einen Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg zurückführt, soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesem Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Mit anderen Worten, Leben retten. Leben retten. Wenn wir am anderen in dieser Haltung, wie sie Josef hat, ansprechen auf Fehler, auf Schuld im Leben, haben wir das Potenzial, Leben zu retten. Um das soll es gehen. So, wenn wir als Gemeinde, als Kirche und miteinander unterwegs sind, indem wir einander helfen, ein Leben zu führen, das Jesus gefällt. So miteinander unterwegs sein. Natürlich können wir nicht erzwingen, dass der andere Buße tut. Das hätte Josef ja auch nicht können erzwingen, dass die Brüder das tatsächlich machen. Das hat der Heilige Geist hat überführt von Schuld. Aber wir dürfen die Hand herstrecken und sagen, ich bin bereit, diesen schwierigen Weg zu gehen. Ich bin bereit, da etwas anzusprechen, das nicht gut ist. Auch wenn das Gegenüber vielleicht falsch reagiert. Aber lasst uns so miteinander unterwegs sein. Wir können Leben retten, wenn wir bereit sind, Schuld im anderen anzusprechen. Wenn wir bereit sind, dort, wo Menschen uns verletzt haben, sie darauf anzusprechen, mit ihnen ein Gespräch zu suchen und so eine Basis zu schaffen, damit Buße, Vergebung und Heilung geschehen kann. So möchten wir miteinander unterwegs sein. Und Vergebung ist ja nur möglich für uns, weil Jesus den Preis gezahlt hat. Jesus hat den Preis gezahlt, damit uns vergeben werden kann. Er ist den Weg gegangen als Kreuz. Das feiern wir jetzt gerade beim Abendmahl. Jesus hat alles gegeben, damit dir vergeben werden kann. Lasst uns auch alles geben, um Menschen zu helfen, den Weg zu gehen, das Kreuz und Vergebung erleben. Sie herzuführen zu dieser Buße, wo sie sagen, es tut mir leid, es war nicht gut. Und das nächste Mal anders reagieren. Lass uns einsteigen in das Abendmahl. Lass uns das feiern miteinander, in dem Bewusstsein, Jesus hat für dich gezahlt. Nichts ist schlimm. Die Brüder haben den Josef verkauft, haben ihn in den Tod geschickt. Aber es ist ihnen vergeben worden. Es kommt nicht darauf an, was du gemacht hast. Es kommt auf dein Herz darauf an. Siehst du es ein und bist bereit, um Vergebung zu bitten. Dann darfst du mit uns das Abendmahl feiern. Ich möchte dir das Abendmahl helfen, bitte vorzukommen. Wir dürfen Abendmahl feiern, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Wenn du ein aufgeräumtes Leben hast, deine Geschichte mehr oder weniger aufgearbeitet ist, dann nimm das Abendmahl. Aber wenn du jetzt merkst, ich habe noch Groll in meinem Herz, irgendetwas stimmt nicht, dann bring das zuerst in Ordnung. Jesus sagt, wir sollen das Abendmahl nicht leichtfertig feiern, sondern wir sollen mit einem reinen Herz kommen und das feiern. Aber wenn du das hast, dann feier es mit viel, viel Freude. Jesus hat alles gegeben für dich. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Wie wunderbar. Ich möchte euch die Verse lesen aus dem 1. Korinther, wo zum Abendmahl passen. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er wiederkommt. Was für eine unglaublich gewaltige Ausgangslage. Was für ein Privileg, heute Morgen dürfen da sein und das zu feiern. Jesus hat alles gegeben. Du darfst als Kind Gottes rein vor ihm stehen. Ich möchte dich bitten, dass du noch bettest für den Kelch und für das Brot. Kannst du, danke. Bett dich noch und bring das Herr und dann möchten wir das Mal miteinander zusammen feiern.
Ja, danke Herr für den Bund, den du geschlossen hast. Für dein Blut, das du vergossen hast für uns. Dass wir dürfen vor Gott stehen mit einem reinen Gewissen. Und die Liebe, die du gebrochen hast, Halleluja, an unserer Stadt, dass wir dürfen aufblicken und empfangen von dir und weitergeben. Dir sei alle Ehre dafür. Segne du uns, segne das Mahl an uns. Amen.